Herr Bullies, Sie haben, als Sie die Chefposition bei den New Yorkern antraten, zu Beginn der 70er Jahre, Vorschläge gemacht, die auf eine Veränderung der Situation der Institution Orchester hinzielten. Was hatten Sie damals vorgeschlagen?
So, ich habe grob gesagt, das ist besser, ein Orchester von 100 Solisten als ein Orchester von 100 Musiker zusammen. Weil ich finde, ein Orchester ist ein Konglomerat von Leuten und man kann wirklich die in kleiner Gruppen teilen. Zum Beispiel, ich habe das in New York gemacht am Ende der Saison. Nicht während der Saison, das wäre schwieriger gewesen, aber am Ende der Saison, wenn es gab keine Abonnenten mehr, man könnte das Orchester in zwei, sogar in drei Teile machen. Ein Orchester ungefähr von 70, ein Orchester von 40 ungefähr und dann Kammermusik, Kammerensemble, dirigiert Kammerensemble. Also wir haben ein ganzes Repertoire gespielt. Zum Beispiel mit 35, 40 Musiker das Repertoire von Ende 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert. Das ist wohl möglich zu machen mit einer guten Balance zwischen Streicher und Bläser. Für natürlich das Spätrepertoire 70 ist genug manchmal. Die Orchester also am Ende des 19. Jahrhunderts, wo Wagner hat angefangen, Schule zu machen sozusagen. Man hat also nicht so Riesenorchester gehabt, aber 70, 80, das war das Maximum wirklich. Also zum Beispiel, ich habe einen Schönberg-Abend gemacht mit Pierre Luner, mit Ode to Napoleon und die Serenade gemacht. Und das war sehr wohl möglich mit nur 9 Leuten. Das war interessant, diese Mammut- oder diese Tabu-Ziffer 110 zu dividieren in kleineren Gruppen. Und ich wünschte, dass es wäre mehr möglich, so etwas zu tun, als immer dauernd ein großes Orchester zu haben. Und dazu, also man kann bessere Programme oder mehr variierte Programme machen. Zum Beispiel, also wenn man ist zu Hause und man hört Schallplatten, ja, eine Musik von 18. Jahrhundert, okay, und dann sofort hinterher, man kann eine Musik von der 20. Jahrhundert, ganz andere Besetzung. Und ich finde, man kann nicht so weit gehen, natürlich, in einem Konzert, zurzeit mindestens, aber man kann sehr viel machen, sehr viel modulieren. Das ist nicht immer dieselbe Klangmasse, aber sehr viel verschiedene Gruppen. Und zum Beispiel, man macht Pulcinella Stravinsky und daneben kann man das so, sogar von selber Stravinsky kann man Sacre du Printemps machen. Und das ist für das Ohr viel besser, verschiedene Kombinationen zu kriegen während desselben Konzert als immer dieselbe Masse. Sehen Sie also in dem 19. Jahrhundert, das Orchester hat sich normalisiert sozusagen und man hat immer für dieselbe Masse von Instrumenten geschrieben und jetzt hat man schon bei Stravinsky und schon bei Schönberg diese Masse geteilt. Also zum Beispiel bei Stravinsky, wenn Sie machen die Psalmensymphonie, Sie haben überhaupt keine Geige, Sie haben auch keine Klarinette. Gut, und der Klang ist ganz anders. Wenn Sie haben Schönberg die Variationen, das ist innerhalb Variationen. Sie haben die Kammervariationen und Sie haben die große Orchestervariationen. Und das findet man in der Musik schon. Nur also die Institution war schwerer und hat sich nicht sofort geändert.
Sie haben das ausprobiert in New York am Ende der Saison. Sie wünschen es sich aber für ein Orchester über mehrere Saisons. Besteht dann nicht die Gefahr, dass der Organismus Orchester, der ja teilweise über Jahrhunderte gewachsen ist, nehmen wir beispielsweise die Dresdner Staatskapelle oder das Leipziger Gewandhaus, dass solch ein organischer Körper zerschlagen wird?
Nein, im Gegenteil. Ich finde also, wenn man manchmal teilt, nicht immer natürlich, man muss das Orchester auch zusammen haben, das ist kein Problem. Und wenn Sie spielen eine Mahler-Symphonie, Sie können nicht 6 erste Geige haben, natürlich. Aber im Gegenteil, wenn man pflegt diese individuelle Qualität mit Kammermusik, zum Beispiel Kammerensemble oder mit kleinerer Besetzung, dann diese Qualität reflektiert sich in der großen Masse. Und das ist der große Vorteil für mich. Und ich habe die Reaktion manchmal von Musikern, die haben mehr Verantwortung, besonders die Streicher. Die Holzbläser, besonders die Blechbläser, sind immer einzige. Also ein erster Oboe ist ein erster Oboe. Sogar ein dritte Flöte ist ein dritte Flöte. Man hört den als erste Oboe oder als erste Flöte. So, die müssen unbedingt zeigen ihre persönliche Verantwortung. Aber ein Mann, der am sechsten Pult von Streicher, von erste Geige, der spielt immer in der Gruppe. Der muss also dasselbe Bowing, also dasselbe Bogen haben. sondern das ist ein Massprodukt. Und das ist nicht gut, immer in der Massprodukt zu sein. Das ist gut, wenn man sich individuell zeigen kann. Und ich erinnere mich, also Musiker von der New York Philharmonic, die sind zu mir manchmal gekommen und die haben gesagt, vergessen Sie nicht, dass dieses Jahr habe ich nicht teilgenommen in der Kammermusik, in der Kammerensemble. Bitte schön, für nächste Saison können Sie mich nicht vergessen, weil ich möchte gerne, also, weil ich höre mich. Und das ist wirklich eine Sache, die ich nie vergessen habe hinterher. Die hören sich als Individuen und nicht nur als ein Teil der Masse.
Es gab ja insbesondere seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts erhebliche Probleme zwischen den Ansprüchen der Avantgarde, also der kompositorischen Seite, und des Orchesters. Und Peter Oetwesch hat aus diesem Grund ein Orchestermuseum für das klassische Sinfonieorchester vorgeschlagen, analog zum Gagaku-Ensemble oder zum Gamelan-Orchester, die ja auch immer nur aus einem bestimmten Kulturkreis etwas spielen und dazu aus einer historisch abgeschlossenen Epoche. Würden Sie das auch so sehen?
Nein, ich bin das so überhaupt nicht einverstanden. Ich finde, das ist der Tod der klassische Musik. Weil wenn man eine Abteilung macht, wo es gibt nur Musik, die komponiert ist, also vor 3 Jahrhunderten ungefähr, dann also die Musik irrigiert nicht mehr unsere Musik von heute. Und es muss immer ein Austausch sein. Ich habe lieber eine Interpretation, die für Gruß schockiert uns von der Musik der Vergangenheit. Wenn man Beethoven zu brüsk zum Beispiel oder mit einem harten Klang, ich habe das lieber, weil das ist ein Standpunkt. Man muss einen Standpunkt haben. Und das ist also diese Authentizität sozusagen, hasse ich sogar. Weil ich finde, das ist nicht Teil der Kultur, das ist eine Art Exotismus. Und das Exotismus ist das Ende einer Kultur, weil das ist gepflegt als nur eine tote Sache. Dann also bin ich nicht einverstanden, überhaupt nicht. Also, was man zuerst also als Authentizität nennt, das ist eine Art Rekonstitution. Und Rekonstitution, die uns gehört und nicht zu dieser Periode gehört. Nur das ist einfach sehr bequem zu sagen, die Musik der Vergangenheit ist tabu und man hat das rekonstituiert, wie das war. Aber wir haben nicht dieselbe Ohren wie die Leute damals. Ein Mann, der hat also die 2. oder 3. sogar Sinfonie von Beethoven gehört damals, hat nie Wagner gehört, hat nie Schönberg gehört, hat nie Stravinsky gehört. Wir haben das, auch wenn die Leute wirklich also gegen ihren Willen moderne Musik hören, das ändert ihre Hörenkapazität. Und deswegen diese Nomos von Authentizität ist vollkommen falsch. Und das ist, wie man sagt auf Englisch, eine Fraud, eine historische Fraud. Weil sie können nicht wissen, wie die Leute die Musik von damals wahrgenommen haben. Und wenn sie können nicht diese Rekonstitution machen, dann also, sie verlieren ihre Zeit. Und ich denke an die Architektur von am Ende des 19. Jahrhunderts. Also, wie man sagt, mehr gotisch wie du, kann es nicht sein. Das ist die Rekonstituierung von mittelalterlicher Architektur, die vollkommen falsch war, weil das war nur eine Rekonstitution und nicht echt. Und diese Authentizität ist nicht echt, das ist falsch, nur anfangs für mich. Weil das ist nur, vielleicht war es so. Gut, wenn man sagt das, vielleicht war es so, okay. Aber wenn man sagt, es war so, das glaube ich nicht.
Sie haben in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau vor 3-4 Jahren im Zusammenhang mit einer Tournee mit dem Ensemble Modern Orchestra gesagt, dass das Orchester für Sie das Orchester der Zukunft sei. Warum meinen Sie das? Angesichts der Veränderungen, die mittlerweile in den beamtischen Orchestern, festbestallten Orchestern sich vollzogen haben.
Dieses Orchester, das Ensemble Modern Orchester, das ist nicht ein Orchester, das dauernd da ist. Das ist ein Orchester, das hat Projekte. Und Projekte, ganz bestimmte Projekte, wo die Musiker, die wollen so etwas tun, tun es. Mit einem Orchester, Sie wissen, also auch wenn die professionell reagieren, aber es gibt immer, das ist nicht unser Repertoire. Also die denken an das Repertoire zwischen dem Anfang des 19. Jahrhunderts bis zum mittleren 20. Jahrhundert Schluss. Und da, es gibt keine Evolution, keine Entwicklung möglich. Und deswegen, das ist steif. Und das bleibt, wir sind die Gardien du Tombeau, würde ich sagen, nach Kafka. Leute, die wollen den Sarg unbedingt immer unter Kontrolle haben. Die Evolution geht irgendwo anders. Und wenn die Orchester sind in dieser Linie, so steife Linie, die werden sterben, so einfach. Weil es wird andere Organisationen, die lockerer sind, die bereit sind, so zu experimentieren. Und vielleicht das fängt dann mit einer kleineren Gruppe, wie Ensemble Intercontemporain, wie Ensemble Modern, wie in Wien
Klangforum.
Aber das wird sich ändern. Weil es gibt Musiker, die wollen nicht in diese historische Institution immer arbeiten. Die wollen etwas experimentieren, die anders wirkt, die anders verlangt. Für mich, das ist die Zukunft.
Früher nannte man solch ein Orchester Telefonorchester, etwas abschätzend, abwertend. Besteht nicht die Gefahr, dass dadurch ein Klangbild sich gar nicht herauskristallisieren kann? Ich meine zum Beispiel die Aufnahme mit der Alpensinfonie des Ensemble Modern Orchestras längst nicht die klangliche Qualität hat, wie beispielsweise eine Aufnahme mit der Dresdner Staatskapelle.
Ja, das hängt davon, wie viel Zeit haben die gehabt, um das vorzubereiten. Natürlich also mit Dresden oder Leipzig oder so etwas, das ist alte Orchester. Die Tradition geht weiter und das ist dasselbe mit der Wiener Philharmoniker oder die Berliner Philharmoniker. Natürlich, diese Orchester haben große Vorteile. Nur möchte ich gerne die öffnen. Die haben also einen offenen Horizont. Und das ist natürlich für sie schwer, weil es gibt Bedingungen, die ziemlich schwer sind. Zum Beispiel, man sollte, wenn möglich, ein Programm mit 10 Proben vorbereiten, weil das verlangt 10 Proben wegen der Neuigkeit der Sprache. Und es gibt Programme, die verlangen nur 2,5 Proben, 3 Proben. So. Und man kann das nicht tun, weil es gibt das so, besonders mit Abonnenten in Amerika, das ist jede Woche ein Programm. Und man hat also 4 Proben, 4-mal das Programm. Oder 5 Proben, 3-mal das Programm. Schluss. Weil das ist ökonomisch nicht möglich. Und die Ökonomie spielt wirklich eine große Rolle drin. Und wenn es gibt Orchester wie in London, die leben von Boxoffice, die können sich nicht das leisten. Oder die müssen einen Mäzen finden für ein besonderes ein Konzert oder ein Werk aufzuführen und so weiter und so weiter. Und die Probleme des Orchesters sind nicht gerade unabhängig und in der Luft. Nein, die hängen sehr viel damit mit der Ökonomie.
Sie dirigieren weltweit, Sie dirigieren seit vielen Jahrzehnten. Was hat sich im Umgang mit neuer Musik in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren alles verändert? Ich spüre da durchaus positive Dinge.
Ja, sicher. Also ich meine, es gibt ein Repertoire. Ich erinnere mich, wenn wir haben also in New York sogar Messiaen gemacht. Et expecto, das Publikum ist weggegangen, also mit Zorn sogar. Das gibt es nicht mehr. Oder man muss sehr viel provozieren. Zum Beispiel, wir haben also einmal in New York Cage 1776, diese für die Revolution. Und natürlich, wenn es gibt solche absurde Collage, die Leute regeln, weil wenn man macht wie ein Brahms-Symphonie, natürlich die Absurdität der Situation ist so groß, dass es gibt sehr heftige Reaktionen. Wenn man hätte dieses Stück von Cage in der Foyers gemacht hätte, mit sehr unabhängigen Leuten, die hätten improvisiert, das hätte sehr gut gegangen, sicher. Aber man muss also rechnen mit wie man spielt, wo man spielt und was man spielt. Und solange dass es keine Strategie gibt, es gibt dauernd Fehlgeburte.
Aber ich denke, auch bei den Orchestermusikern hat sich eine ganze Menge geändert. Nicht zuletzt auch durch solche Aktivitäten, die Sie in Luzern unternehmen mit den jungen Studenten.
Ja, sicher. Ich sehe zum Beispiel, wir haben Varese gemacht und Varese ist schwierig für die Blechbläser besonders. Aber die finden das normal, dass zum Beispiel... Die sehen den Unterschied. Das ist nicht ungefähr nach dem Downbeat oder vor dem nächsten Schlag. Nein, das muss wirklich zusammen mit derselben Intensität, mit den Rhythmen ganz präzis und so weiter und so weiter. Und die haben verstanden das. Und ich glaube, das ist eine Sache, die werden nicht vergessen. Wenn wir haben zum Beispiel auch ein kompliziertes Stück wie das Kammerkonzert von Berg, die ganze Nuance, die Kombination von Themen und so weiter. Natürlich, wir haben Zeit gehabt, um das vorzubereiten. Und auch, ich glaube, die werden das nicht vergessen. Und sogar, wenn wir haben einen Report gemacht von mir, die Musiker sind hinterher zu mir gekommen und haben gesagt, ach, das war fantastisch als Experiment, weil wir haben zum ersten Mal verstanden, was es war. Deswegen bin ich so gebunden mit dieser Akademie, weil das ist die Zukunft. Und man muss die Mentalität zuerst ändern, bevor man könnte also die Institution ändern. Zuerst die Mentalität, dann die Organisationen. Das ist wirklich die Sache. Also das ist viel einfacher zuerst mit kleinen Gruppen. Mit 30 Leuten kann man also immer sich arrangieren, sozusagen, ja. Mit Disziplin und mit gutem Willen. Wenn es gibt 100 Leute, die nicht vorbereitet sind, das ist immer schwieriger. Aber wenn es gibt eine Mischung von diese 30 und die 70 anderen, die geben ein Beispiel. Und die anderen Musiker wollen nicht unter diesem Beispiel sein. Und deswegen, die nehmen die 30 als Modellen. Und das ist so wichtig.